Schwester, wenn man neue Lieder singt, dann denkt man auch mal neu über Texte nach. Das ist schon mal interessant. Und bei der letzten Strophe dachte ich so, na, der Dichter könnte vielleicht die Versammlung mit einem Solarium verwechselt haben. Wir legen uns einfach hin in die Sonne und lassen uns bescheinen. Das hat er vielleicht gut gemeint, aber ich glaube, dass der Gedanke sehr gefährlich ist. Denn wenn wir in die Versammlung gehen, gehen wir ja nicht ins Solarium und hoffen hinterher ein bisschen schöner wieder rauszugehen, sondern wir müssen uns einfach bewusst sein, es ist was sehr Herausforderndes. Wir kommen als Christen zusammen, wir haben den großen Anspruch, dass Gott zu uns redet. Und er redet durch sein Wort. Und wenn man die Bibel liest und das Wort Gottes liest, ist es immer herausfordernd. Und ich wünsche mir sehr, dass vor allen Dingen die jungen Leute das auch lernen, ganz ehrlich zu lesen. Was steht denn eigentlich da? Und könnte das jetzt sein, dass Gott zu mir redet? Jetzt bin ich nicht dazu da, um euch ständig ein schlechtes Gewissen einzureden, dass ihr ja viele Dinge noch nicht macht, die in der Bibel stehen. Darum geht es mir nicht. Aber was mich heute bewegt und warum ich aufstehe und etwas sagen will, das ist eigentlich nur ein Wort. Und ich hoffe, dass ich in der Stunde euch erklären kann, warum ich das so wichtig finde. Und das Wort lesen wir in 2. Timotheus 3, Vers 14. Und ich möchte dann dieses Wort erklären an zwei Männern aus dem Alten Testament. Und zwar steht in 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber, oder ich warte erst mal, ich bin immer zu schnell. Alles klar? Jeremy, hast du? Na dann, schlag auf. Ja. Aber du musst mitmachen hier. Hast du Bibel mit? Okay. 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Meine Frage an dich heute ist, hast du eigentlich eine Überzeugung? Emily, guckst mich so erwartungsvoll an. Bist du von Dingen überzeugt? Oder machst du Dinge, weil Papa das so will, weil Mama das so will, weil man das so macht, weil man in der Gemeinde so handelt, weil du viele Leute kennst, die das auch so machen? Oder machst du Dinge, weil du davon überzeugt bist? Und ich habe die Befürchtung, dass es echt ein Luxus ist, etwas Besonderes ist, wenn du heute auf Menschen triffst, die eine Überzeugung haben. Und die diese Überzeugung leben und die sie auch noch erklären können. Und die sagen, ich mache das, weil ich davon überzeugt bin. Und wenn ich das erlebe, da ziehe ich schon mal den Hut und ich denke, ja, das ist schön. Jetzt habe ich endlich mal jemanden, der von irgendwas überzeugt ist. Die meisten, die sind von überhaupt nichts mehr überzeugt. Das sind so Weichspüler. Die sind rund gewaschen, ja. Und dann fragst du die und dann sagen, ja, das kann auch so sein. Das ist ein interessanter Gedanke. Nee, das könnte man auch so sehen. Und dann kannst du, ja, mit denen kannst du dich überhaupt nicht richtig streiten, ja. Die sind überhaupt nicht von was überzeugt. Und dann kann man auch keinen Gegenwind geben. Das geht überhaupt nicht. Das sind die Leute, denen gibst du die Hand. Und wenn du in die Hand greifst, denkst du, du hast einen Schwamm in der Hand. So, pff, da ist nichts da. Kein Widerstand. Und ich sage schon mal den Jungs so auf dem Reiherhals, Mensch, drück doch mal richtig zu. Nicht immer so, widerstandslos. Denn irgendwann haben wir im Leben mit Dingen zu tun, wo wir ja von einer Sache irgendwie überzeugt sein müssen. Und Timotheus bekommt hier einen Vers ins Poesiealbum geschrieben. Da gibt es ja heute nicht mehr. Heute gibt es eine Freundesliste bei Facebook. Und da sagt Paulus in 2. Timotheus 3, Timotheus, du bist mein geistliches Kind. Ich habe einen Wunsch. Bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Das ist im Griechischen ein ganz starker Ausdruck. Also es gibt eine Sache, da kann kommen, wer will. Es schafft einfach keiner, dich davon wegzubringen. Du stehst einfach da. Fällt mir noch eine dritte Person ein aus dem Alten Testament. Oh, vielleicht fällt mir noch vieles ein. Da gab es mal einen für die Kinder, der hieß, wie? Da stand auf dem Linsenfeld, Jonas. Schammer. Kann man ja mal lesen. Ja, ganz kurz. In 2. Samuel, es ist ja ganz gut, dass wir so Bilder im Alten Testament haben, die so plastisch sind, dass man das auch nicht vergisst. Da steht in 2. Samuel 23, Vers 11 und nach... Ich warte wieder. Jeremy, Bist du auf Sendung? Okay. Und nach ihm Schammer, der Sohn Arges des Hararitters, und die Philister versammelten sich zu einer Schar, und es war daselbst ein Ackerstück voll Linsen. Das Volk aber floh vor den Philistern. Da stellte er sich mitten auf das Stück und rettete es und schlug die Philister, und der Herr schaffte eine große Rettung. Das ist doch genial. Also so, die ganz kleinen Kinder, die dürfen heute Nachmittag mal ein Bild malen, ja? Von Schammer und dem Linsenfeld. Und das Bild sieht völlig cool aus, ja? Du hast so ein Linsenfeld, das war vielleicht 10 mal 10 Meter. Jeder kennt so einen Schrebergarten. Und rund um das Feld sind ein Haufen Leute, die sind alle auf der Flucht. Und einer bleibt stehen und steht auf seinem Linsenfeld und hat so einen Stock und schwingt den und verstreibt die ganzen Philister. Und die haben mit dem gesprochen. Schammer, Mensch, Kumpel, komm, wir hauen alle ab und die machen dich kalt hier und du musst jetzt gehen. Und doch nicht wegen den blöden Linsen, deswegen bleibst du doch nicht hier. Die isst sowieso keiner. Und lass uns abhauen. Und Schammer sagt, auf keinen Fall, ich werde hier stehen bleiben. Und die waren alle weg. Und da war einer, der hatte eine Überzeugung. Und der hatte nicht irgendwie Lieblingsspeise als Linsen, das haben die wenigsten. Sondern der sagte, das ist mein Erbteil. Da ging es nicht um die Linsen, sondern es ging darum, dass seine Familie ein Erbteil hatte. Es ging darum sogar, was wir eigentlich glauben. Das ging sehr weit. Und alle haben sie ihr Erbteil aufgegeben. Und stell dir mal vor, dann haben die Philister da gestanden und haben gesagt, also der ist abgehauen, das Erbteil ist leer, das ist leer. Und da ist doch so ein Wahnsinniger, der ist einfach stehen geblieben. Den vertreiben wir jetzt, ja? Und hin, und, was macht der Schammer? Der vertreibt die Philister. Und ich finde das so schön. Und ich stelle mir dann so vor, am Abend, der Kampf ist vorbei. Und der David, der denkt, gehst du doch mal spazieren. Guckst mal, was die Erbteile so machen alle. Und dann geht er spazieren und dann trifft er in seiner Gartenkolonie auf einen Mann, der ist noch in seinem Garten geblieben. Das war der Schammer. Und dann hat er den in den Arm genommen, ja. Und hat gesagt, Mensch Schammer, du bist ein Held. Dass du nicht gegangen bist. Alle waren sie weg. Und du bleibst auf deinem Linsenstück stehen. Das ist doch genial, ja. Und ich wünsche mir so, dass ihr solche Schammers werdet. Der Mainstream, der ist sowieso, der geht in eine andere Richtung, ja? Und ihr kriegt Gegenwind. Und dass ihr trotzdem sagt, es gibt Dinge, von denen bin ich überzeugt, die werde ich nie aufgeben. Natürlich wissen wir um unsere eigene Windigkeit, ja? Und unsere eigene Kraftlosigkeit. Darüber rede ich mal heute nicht. Dass wir dazu auch die Kraft Gottes brauchen. Dass Gott uns helfen muss. Überhaupt keine Frage. Aber heute geht's mal um deine Verantwortung. Bist du denn bereit, für eine Überzeugung auf deinem Linsenstück stehen zu bleiben? Oder knickst du ein und gehst irgendwie? Und das ist die Frage, die mich bewegt. Also ich weiß nicht, wie es in 10 Jahren in Schmalkalden aussieht, in Deutschland aussieht, wie es um uns Christen aussieht. Es formiert sich ein offener Widerstand. Und es kann sein, dass jemand zu dir sagt, ich finde dich so blöd, du bist so daneben und du bist auch noch gefährlich. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen von der EKD, die hat die nächste Orientierungshilfe rausgegeben, nicht nur gegenüber Ehe, wo man sich von der Ehe verabschiedet hat, sondern sie haben gesagt, eine große Gefahr unter den Evangelikalen sind die Kreationisten, die behaupten immer noch, dass Gott die Welt geschaffen hatte in 6 Tagen. Das müssen wir bekämpfen, das sagt die evangelische Kirche in Deutschland. Und da müssen wir natürlich stehen bleiben, ja? Da müssen wir unserem Feldstück stehen bleiben und sagen, liebe Freunde, ich glaube daran, dass Gott die Welt geschaffen hat und ich bin sehr dankbar, dass es viele gute Argumente dafür gibt. Da hilft mir Gott sogar noch weiter, indem er mir noch diese Hilfe gibt. Und da kann ich nur sagen, bleib auf deinem Feldstück stehen. Nochmal zurück zu 2. Timotheus 3. Dieses Vermächtnis, der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Ganz oft redet er Timotheus an und sagt zu ihm, du nun mein Kind, du aber. Immer wieder finden wir das in diesem Brief. Er beschreibt die Zeit, in der er leben würde. Kapitel 3, Vers 1 bis 7. Das musst du mal durchlesen. Da kannst du dann am nächsten Montag die Bildzeitung lieber nicht, aber irgendwas anderes daneben legen. Und das ist 1:1. Genau das, was da beschrieben wird, findet heute in unseren Häusern statt. Keine natürliche Liebe. Undankbar. Unversöhnlich. Grausam. Verleumder, unenthaltsam, Komasaufen, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen. Ich habe einen Freund, der hat eine Druckerei Und er kriegt schon mal Geschäftsbesuch. Und dann unterhalten die sich, wie schlimm die Zeiten sind. Und da sagt er zu ihm, du, ich habe neulich ein Buch gelesen, da stand was drin. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist genau unsere Zeit. Und da hat er so eine etwas modernere Übersetzung genommen, hat ihm den Text vorgelesen und sagt, sag mal, in welchem Buch steht denn das? Das ist ja, wie heute. Warum weiter? Steht in der Bibel. In der Bibel? Der hat sich gar nicht wieder eingekriegt. Ist denn die Bibel so aktuell? Ja, ist so aktuell. Musst du mal lesen, das ist die Kurzzusammenfassung von dem, was du heute in den Nachrichten hörst. Unsere Bibel ist sehr aktuell. Und weil die Zeiten schwieriger werden, möchte ich gerne die Betonung darauf legen, dass wir Leute brauchen, die von einer Sache völlig überzeugt sind. Bist du völlig überzeugt, dass Gott allmächtig ist? Bist du völlig überzeugt, dass Gott allgegenwärtig ist? Bist du völlig überzeugt, dass Gott allwissend ist? Bist du völlig überzeugt, dass Gott dein Schöpfer ist? Bist du völlig überzeugt, dass Gott dich errettet hat, damit du ihm dienst? Bist du völlig überzeugt, dass du ohne Gott nichts tun kannst? Bist du völlig überzeugt, dass das Gebet lebenswichtig ist? Ist das deine Überzeugung? Dann handle doch danach. Und gib das nicht zur Diskussion frei. Ich kriege immer einen Föhn, wenn ich erlebe, wie unsere Kinder von der Schule kommen und die erzählen dann, ich frage manchmal, was sie gemacht haben so. Und wenn es Deutsch gab, also ich habe früher in Deutsch gelernt, wie man liest und wie man schreibt. Das macht man heute nicht mehr, sondern in Deutsch macht man heute Erörterung. Erörterung. Ich kann es nicht mehr hören. Da wird ein Text gegeben und dann kann jeder seinen Sermon dazu geben und es wird erörtert und diskutiert stundenlang. Gott sagt, wir brauchen nicht Leute, die erörtern. Ich brauche jemanden, der von einer Sache völlig überzeugt ist und der das laut und deutlich sagt und der auch damit leben kann, dass andere Leute ihm widersprechen. Das wird immer wieder passieren. Aber das ist doch auch interessant. Dann kannst du deine Überzeugung prüfen, auf den Prüfstand stellen und kannst den anderen erklären, warum du überzeugt bist. Und ich finde, wir haben so viele gute Gründe, völlig überzeugt zu sein. Timotheus war das. Und er bekommt dann in Kapitel 4, also erstmal bekommt er in den Versen 16 und 17 ein ganz wichtiges Hilfsmittel, was die Grundlage seiner Überzeugung ist. Und das ist die Schrift. Paulus definiert nochmal die Autorität und die Allgenügsamkeit der Schrift. Und das sind so zwei Verse, die merkt ihr euch bitte. Ja, Moritz, ja, bist wieder hier, sehr schön. Also 2. Timotheus 3, Vers 16, musst du dir merken. Es gibt ja viele 3, Vers 16 Verse. Und als zweiten Vers müsst ihr euch merken, ein Vers aus dem Petrusbrief. Und das ist 2. Petrus 1, Vers 20. Und wenn euch jemand fragt, warum ihr der Bibel glaubt, dann könnt ihr zumindest diese beiden Verse nennen. Weil an diesen beiden Stellen redet die Schrift über sich selbst und definiert sich. Und in 2. Petrus 1, Vers 20 steht, indem ihr dies wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Es gibt ja so eine Grundausstattung, die wir brauchen, um in den Krieg zu ziehen, ja, in den geistlichen Krieg. Und also das Mindeste sind schon mal diese beiden Verse, die musst du einfach nachts 2:30 wissen, wenn ich dich wecke, ich weiß jetzt, wo du schläfst, dann kommt wie aus der Pistole geschossen, 2. Timotheus 3, Vers 16, 2. Petrus 1, Vers 20. Da definiert Gott, was die Bibel ist. So, jetzt möchte ich uns gerne Mut machen und etwas sagen über zwei Leute, die im Alten Testament völlig überzeugt waren. Und der erste, den finden wir in 4. Mose 13. Der hat einen interessanten Lebenslauf, den können wir jetzt wirklich nur streifen, denn ich werde 5 Stellen aus seinem Leben lesen, wo er von anderen definiert wird. Und die erste Stelle, die ich lese, ist dann ein Kapitel später, in 4. Mose 14, Vers 24. Da kommt ein großes Aber. Aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm gewesen und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und sein Nachkommen sollen es besitzen. Das Aber ist sehr berechtigt. Das ganze Volk hat wieder mal protestiert. Sie haben die Kundschafter ausgesandt. Wie viel waren es? Jonas? 2? Wer bietet mehr? Arian? 12, genau. Aber du hast gemeint, dass die zwei nur die richtigen waren, da wahrscheinlich. Das Land sendet 12 Kundschafter aus. Sie kommen zurück und sie demotivieren das Volk. Sie denken sich auch noch eine ziemliche üble Geschichte aus, indem sie sagen, das sind Leute, die fressen sich gegenseitig auf. Kapitel 13, Vers 32, das war nicht wahr. Jedenfalls hatten sie das nicht gesehen, sondern sie haben ein böses Gerücht ausgebracht. So wie das heute oft ist, dass böse Gerüchte in die Welt gesetzt werden. Und dann äußert sich der Kaleb in Kapitel 14, Vers 6. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig fließt, nur empört euch nicht gegen den Herrn. Und fürchtet ja nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Das ist doch genial. Das ganze Volk inzwischen infiziert von dieser Falschmeldung. Die 10 Kundschafter stehen gegen sie. Und da stehen die beiden auf und sie sagen, es gibt 3 Dinge, die wir euch mal sagen wollen. Erstens, das Land ist sehr, sehr gut. Gab es einen Beweis dafür? Die Traube, na, die war doch sichtbar. Das war kein böses Gerücht. War eine super Traube. Als zweites sagen sie, wir haben doch eine Verheißung Gottes. Habt ihr das vergessen? Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen. Was spricht da? Glaube. Das konnte er nicht sehen. Dafür hatte er keine Beweise. Doch, er hatte Beweise. Er hatte ein Wort Gottes. Gott hat gesagt, ich bringe euch in dieses Land. Und als drittes sagt er, es ist ein großer Fehler, wenn man sich gegen Gott empört. Das würden wir euch nicht empfehlen. Davor warnen wir euch. Aber der Glaube Kalebs, der steht dort so hell und so deutlich. Und ich begeister mich immer für Leute, die alleine dastehen, wenn die Masse gegen sie ist. Und sie haben doch recht. Und sie haben die Kraft, stehen zu bleiben. Die Stiftshütte, die wird beschrieben äußerlich durch Bretter. Ja? Also die wird nicht beschrieben, die besteht aus Brettern. Habt ihr alle schon mal behandelt, Sonntagsschule. Ja? Wie werden die gehalten in der Mitte? Durch Riegel. Und als Gott dem Mose die Bauanleitung gibt für die Stiftshütte, dann sagt er jedes Mal bei den Brettern, was für ein Wort? Wie sollten sie montiert werden? Wer weiß das? Aufrecht stehend. Ja, und die Bretter sind ein Bild von den Gläubigen. Es gibt im Griechischen ein Wort für den Menschen, das heißt Anthropos. Und das bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt der Aufrechte. Also Gott hat den Menschen aufrecht geschaffen. Warum? Damit er nach oben schauen kann. Es gibt Tierchen, ja, die wühlen im Dreck, die Wildschweine und so, die sind nicht dafür geschaffen, aufrecht zu stehen und schon gar nicht nach oben zu gucken. Aber der Mensch, der ist aufrecht stehen. Denk immer an die Stiftshütte. Die Bretter sollen montiert werden und ich freue mich so sehr, in der Gemeinschaft von Gläubigen zu sein, die aufrecht stehen. Wir stehen, ja, wir können nach oben schauen. Und der Kaleb, der steht da und er sagt, guckt euch die Traube an, schaut auf das Wort Gottes und denkt daran, dass es nicht gut ist, sich gegen Gott zu empören. Und dann frage ich mich, Mensch Kaleb, wo hast du denn den Mut her? War das Risiko? Toni, ist es Risiko, aufrecht zu stehen? Oh, hat mit Ego nichts zu tun? Ich denke immer, voll das Risiko. Das müsst ihr wissen. Also wenn ihr irgendwo aufrecht steht, voll das Risiko, weil, wir lesen weiter, was sollte mit denen passieren, Vers 10, und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie für eine Urkunde vorstärken sollte. Nein, dass man sie steinigen sollte. Voll das Risiko, Arian. Da ging es nicht irgendwie um eine Woche Computerverbot oder so. Da ging es darum, dass man sie steinigen sollte. Es ging um Leben und Tod. Da ist der Kaleb und er steht aufrecht und sein ganzes Volk sagt zu ihm, Kaleb, das Beste ist, wenn wir euch steinigen. Ihr stört. Wenn ihr nicht da wärt, dann wären wir so schön harmonisch, ja? Dann wären wir alle einer Meinung. Und dann würden wir jetzt umdrehen und nach Ägypten ziehen und wieder die nächste Lauchparty feiern, ja? Zu den Melonen und zum Lauch und zur Zwiebel. Haben wir alles gehabt in Ägypten. Wenn du aufrecht stehst, dann störst du. Da musst du mit leben. Aber das Schöne ist, dass der Kaleb ja nicht das gesagt hat, um die anderen zu ärgern, sondern er hat gesagt, es tut mir leid, aber ich bin von einer Sache überzeugt. Ich habe eine Überzeugung. Und ihr könnt jetzt mit mir machen, was ihr wollt. Die Traube ist einfach mal sichtbar. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das Land nicht gut ist. Und das Wort Gottes, das habt ihr alle gehört. Und ihr habt in 2. Mose 19 und in 2. Mose 24 gesagt, alles, was Gott gesagt hat, das wollen wir tun. Habt ihr das denn eigentlich vergessen? Was ist denn eigentlich mit euch los? Den Kaleb, den könnte ich in den Arm nehmen, ja? Wahrscheinlich jeder von uns. Und wisst ihr, was der Name Kaleb bedeutet? Darius, das wirst du jetzt nie wieder vergessen. Es bedeutet Hund. Und zwar nicht nur einfach so ein Köter, sondern im Hebräischen bedeutet sein Name einer, der sich in einer Sache festbeißt. Also ich habe nicht viel mit Hunden zu tun, aber es gibt ja wohl die Angewohnheit, wenn du so einen Hund hast und du gibst ihm so einen Stock hin und der will den nicht loslassen, dann kannst du da zetteln und ziehen und machen und den mit rumdrehen, der lässt einfach nicht los. Und der Kaleb, der hat sich festgebissen in sein Erbteil. Der hat gesagt, ich habe ein Versprechen von Gott bekommen und das nehme ich jetzt ernst. Und da beiß ich mich fest. Und dann könnt ihr alle kommen. Ihr 10 Kundschafter, das ganze Volk. Ihr könnt mich gerne steinigen. Es ist mir völlig Wurst. Ich bin völlig überzeugt. Ja, Timotheus, du nun mein Kind. Er sollte auf die Lehre achten, auf das, was er gelernt hatte und völlig überzeugt sein. Und hier wird zum ersten Mal, ach nee, das haben wir noch gar nicht gelesen, ja? Doch, klar. 4. Mose 14, Vers 24. Da gibt dann Gott ein Urteil ab über Kaleb. Und er sagt das erste Mal über ihn, aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm gewesen und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er gekommen ist und sein Same soll es besitzen. Was für ein Versprechen. Gott sagt, ich habe das genau gesehen. Und du hast dich auf meine Seite gestellt und du hast endlich mal gestanden, wo alle abgehauen sind. Ich werde dich ans Ziel bringen. Und Kaleb wusste das. Und dann geht Kalebs Leben weiter. Wir lesen dann das nächste Mal in Kapitel 32 von ihm. Wir wollen das auch lesen. Da hat das Volk wieder versagt. Es steht am Ende der Wüstenreise und Gott spricht über sie in 4. Mose 32, Vers 11. Wenn die Männer, die aus Ägypten hinaufgezogen sind, von 20 Jahren und darüber das Land sehen werden, das ich Abraham und Isaak und Jakob zugeschworen habe. Das heißt also, Gott sagt de facto, sie werden es nicht sehen, sie werden alle umkommen. Denn sie sind mir nicht völlig nachgefolgt, ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter und Josua, der Sohn Nuns, denn sie sind dem Herrn völlig nachgefolgt. Es geht immer wieder um das Wort völlig. Oder man kann auch sagen, hundertprozentig. Gott kann nichts anfangen mit 50-prozentigen. Sondern er sagt, das, was ich an Kaleb so beeindruckend finde, ist, dass er mir völlig nachgefolgt ist. Er hat mir einfach vertraut. Er hat gesagt, ich glaube dir. Und ich finde das sehr ermutigend. Und das Geniale ist, dass Kaleb das auch durchgehalten hat. Wir finden einen weiteren Hinweis in 5. Mose 1, Vers 36. Oder wir lesen schon ab Vers 35. Wenn ein Mann unter diesen Männern, diesem bösen Geschlecht, das gute Land sehen wird, das ich geschworen habe, euren Vätern zu geben, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, er soll es sehen. Und ihm und seinen Söhnen werde ich das Land geben, auf das er getreten. Warum? Darum, dass er dem Herrn völlig nachgefolgt ist. Habt ihr euch das schon mal praktisch vorgestellt, wie die Situation während der Wüstenreise war? Also ich fand das sehr bedrückend. Robin, stell dir vor, du warst 22, bist aus Ägypten ausgezogen. Und dann sagt Gott, wegen eurer ständigen Meckerei, werde ich dafür sorgen, dass niemand von euch in das Land kommt. Ihr zieht 40 Jahre durch die Wüste. Und dann haben die alle gewusst, alle Männer über 20, irgendwann werden wir jetzt sterben. Und es sind ja 600.000 Männer ausgezogen aus Ägypten. Das aufgeteilt auf die Anzahl der Tage, hatten die wohl ungefähr pro Tag zwischen 20 und 30 Beerdigungen. Immer wieder einer gestorben. Zack. Und nur einer konnte eigentlich mit einem fröhlichen Gesicht durchs Lager laufen. Oder zwei. Wer war das? Kaleb und Josua. Die haben gewusst, wir werden nicht sterben. Ich meine, das ist doch verrückt, oder? Das haben die gewusst. Und Gott hat gesagt, alle werden sterben. Alle, die über 20 waren. Und zwei Leute kommen in das Land. Was war das für eine Riesenauszeichnung? Was war das für Gott wertvoll, dorthin zu schauen und zu sehen, das sind zwei Leute, die haben mir geglaubt. Das Land ist sehr, sehr gut. Und Gott hat uns doch eine Verheißung gegeben. Wie könnt ihr daran zweifeln? Und Gott freut so sehr dieser Gehorsam, dieser Glaube, der einfach auch mal über das hinausgeht, was wir sehen können. Und wir werden in der Zeit, in der wir leben, immer wieder Gelegenheit haben, zu unserem Glauben zu stehen. Und dann ist es gut, dass wir uns an Kaleb erinnern und uns im Herzen vornehmen, lass mich stehen. Mich nicht einknicken, nicht abhauen. Außer Kaleb. Warum? Er ist mir völlig nachgefolgt. Und dann kommen wir zu Josua 14. Die beiden sind tatsächlich in das Land eingezogen. Josua hat noch so ein bisschen zu tun, mit ein paar Städte zu erobern. Josua, Jericho. Er fängt an, das Land zu verteilen. Und jeden Morgen wacht Kaleb auf. Was macht er als erstes? Er sagt zu seiner Frau, du, ich freue mich auf mein Erbteil. Und der ist 40, der ist 41, der ist 42, der ist 43, der wird 78, der wird 79, der wird 80, der wird 81, 82. Und wieder steht er jeden Morgen auf und sagt, du, ich freue mich so auf mein Erbteil. Und irgendwann, wie alt ist er dann geworden? 85. Dann sagt er frühest zu seiner Frau, jetzt gehe ich mal zu meinem Freund Josua. Das macht er dann. In Josua 14, Vers 6. Und die Kinder Juda traten in Gilgal zu Josua. Und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sprach zu ihm, du kennst das Wort. Genau darum ging es. Das war nicht so, dass die zwei mal irgendwie zusammen auf einer Freizeit waren und haben sich irgendwas ausgemacht, sondern der Kaleb sagt zu dem Josua, ich komme jetzt zu dir und mir geht es nur um eine Sache. Mir geht es um das Wort. Gott hat was gesagt. Darauf gründet sich meine ganze Zuversicht, meine ganze Hoffnung. 45 Jahre. Also ich habe noch nicht 45 Jahre auf eine Sache gewartet. Viele Wünsche wurden mir sehr schnell erfüllt. Der hat 45 Jahre gewartet. Weiter geht's. Du kennst das Wort, das Gott, der Herr, zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kades Barnea geredet hat. Ist das nicht ein unglaublich denkwürdiger Moment? Da stehen die beiden alten Männer sich gegenüber und da sagt der eine zum anderen, Mensch, Josua, weißt du doch vor 45 Jahren, was Gott da durch Mose gesagt hat? Was für eine Spannung und eine Freude für den Kaleb. Warte du mal 45 Jahre. Ich meine, wir haben 18 Jahre auf den Trabant gewartet. Das war schon eine sehr lange Zeit, ja. Aber der wartet 45 Jahre auf sein Erbteil. Und wenn nach 45 Jahren endlich der Moment gekommen ist, da kannst du doch vor Freude kaum noch ruhig sitzen oder gerade stehen. Also er hat natürlich immer gerade gestanden. Weißt du noch, Josua? 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kades Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es mir ums Herz war. Ja, wie war es ihnen denn ums Herz? Gott sagt, der Kaleb, in dem war ein anderer Geist. Der hat ja mit seinen Augen genau dasselbe gesehen, was die anderen 10 gesehen haben. Und das ist ja das Faszinierende. Wir können dasselbe erleben, Steffen. Und trotzdem ziehen wir ganz unterschiedliche Schlüsse daraus, ja. Also ich denke, wir werden uns wahrscheinlich einig, ja. Aber es kann ja sein, du gehst mit jemandem abends unter dem Sternenhimmel lang und du denkst, Junge, guck doch mal da hoch, das sind 5000 Sterne. Die kannst du alle mit deinen natürlichen Augen sehen. Sag mir bitte, wie sind sie da hingekommen? Und erkläre mir, warum sie nicht zusammenstoßen. Und dann sagt der andere, war schon immer so. Ja, ist doch klar, war schon immer so. Aber ich möchte gerne wissen, wie sind sie da hingekommen? Für mich ist es die Schöpfermacht Gottes. Unglaublich. Ein Grund, Gott anzubeten. Oh, sagt der andere, wenn du meinst, kannst du ja machen. Für mich ist das nichts Besonderes. Gott sagt, in dem Kaleb war ein anderer Geist. Und der hat berichtet, nicht das, was die anderen alle gesagt haben, sondern ich brachte ihm Antwort, wie es mir ums Herz war. Seine Überzeugung gründete sich auf sein Herz. Ihm war es eine Herzenssache. Die zweite Person, die ich dann gleich noch erwähnen werde, ist Daniel. Und der hat sich in seinem Herzen vorgenommen, sich nicht zu verunreinigen. Und weil er das gemacht hat in seinem Herzen, deswegen konnte der auch gerade stehen, als irgendjemand zu ihm kam und sagte, weißt du was, Daniel, ist besser, wenn du aufhörst zu beten. Wir kommen da noch dazu. Also Kaleb, seine beeindruckende Rede geht weiter. Und meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Was muss ihn das geschmerzt haben? Er hat das Land gesehen, er hat die Trauben gesehen und er wusste, Gott hat zu ihm gesprochen. Und dann sagt er immer so in einer, ich finde das eine sehr versöhnliche Sprache, er nennt sie meine Brüder. Er sagt nicht die ollen Kundschafter, diese Ungläubigen oder diese Verräter. Er sagt, es waren meine Brüder. Meine Brüder haben das Herz des Volkes verzagt gemacht. Ich kann es nicht fassen. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Da schwur Mose an selbigem Tag und sprach, wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen zum Erbteil wird ewiglich. Und jetzt kommt das vierte Mal, dass Gott ein Urteil gibt über Kaleb. Denn du bist dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten. So wie er geredet hat, und da meint er natürlich damit, in diesen 40 Jahren, wo meine ganze Jugendgruppe getötet wurde, ja, meine ganze Jugendstunde, alle, mit denen wir zusammensaßen, die sind alle tot. Und stell dir mal vor, er hat mich am Leben erhalten. Das ist doch ein unglaubliches Zeichen Gottes. So wie er geredet hat, diese 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherwanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, da Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt zum Streit, um ein Außen einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge. Boah, der Moment, auf den er 45 Jahre gewartet hat. Josua, denk bitte dran. Jetzt möchte ich mein Gebirge haben. Von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Sein ganzer Glaube, seine ganze Zuversicht, alles stützt sich auf das Wort des Herrn. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakim dort sind und große feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie austreibe, so wie der Herr geredet hat. Und Josua segnete ihn und gab dem Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Was für eine denkwürdige Begegnung. Jetzt könnte der Kaleb sagen, Mensch, ich bin 85, also ich weiß nicht, wie es mir mit 85 geht, wenn ich das Alter noch erreichen sollte. Sehr wahrscheinlich lässt die Kraft nach, habe ich jedenfalls so gehört von den Alten. Bei Kaleb war es so, der hatte volle Kraft. Aber er hätte doch sagen können, wisst ihr was, ich war treu die ganze Zeit. Ich war einer von den Kundschaftern, die gerade stehen geblieben sind. Jetzt gebt mir doch bitte ein Erbteil, wo ich nicht so viel Stress habe, ja? Was kriegt er für ein Erbteil, Moritz? Gebirge, ist schon mal Stress, bis du da oben bist. Und wer wohnte im Gebirge? Die Riesen. Vielleicht war das das Erbteil, was am schwierigsten einzunehmen war. Vielleicht war das der härteste Brocken. Aber das Erbteil hat einen herrlichen Namen. Und das heißt, Jonas, ihr Armen, ihr seid bald erlöst. Hebron. Und Hebron heißt Gemeinschaft. Die ganze Reise von Kaleb hat ein Ziel. Und das Ziel ist, Gott möchte eine Person in Gemeinschaft mit sich bringen. Und Gott sagt zu Kaleb, wenn du angekommen bist, weißt du, was dann passiert? Dann haben wir zwei Gemeinschaft. Das ist doch mein großes Ziel, was ich mit dir habe. Dafür habe ich dir das doch alles reserviert. Und natürlich nimmt Kaleb das ein. Das war überhaupt keine Frage. Sie haben es eingenommen. Er hat noch ein bisschen Hilfe gekriegt von ein paar Leuten. Das lesen wir dann in Kapitel 15. Hat sich noch einen kämpferischen Schwiegersohn gesucht, der Kirjat Sefer einnimmt und der seine Tochter Aksa zur Frau bekommen sollte. Aber man merkte irgendwie, in der Familie von Kaleb, da muss ein eigenartiger Geist geherrscht haben. Wisst ihr warum? Also ich kann mir vorstellen, dass die sehr oft über ihr Erbteil gesprochen haben. Und dass sie auch gesagt haben, sie finden das so schön, dass Gott ihnen das versprochen hat. Und dann sagt ja der Kaleb zwei Worte, die wir eigentlich nicht so gerne hören. Ist euch das aufgefallen? Er sagt im Vers 12, gib mir. Da denke ich immer sofort an wen? Arjan, ein übles gib mir. Richtig, verlorener Sohn. Springt auf den Schreibtisch seines Vaters und sagt, gib mir die Knete. Ich will jetzt endlich mal eine Party machen. Wir sind ja alle so, gib mir's. Ja, der Blutegel, heißt es in den Sprüchen, sagt, gib mir, gib mir. Aber man darf immer nicht das Kind mit dem Bade auskippen. Dass der Kaleb sagt, gib mir, das war überhaupt nicht schlecht. Sondern, wenn es darum geht, dass du das in Besitz nimmst, was Gott dir versprochen hat, da kannst du nicht unverschämt genug sein. Da kannst du ruhig mal sagen, Gott, du hast mir Segen versprochen. Und ich bitte dich, dass du mich segnest. Segne mich doch reichlich. Gib mir viel von deinem Segen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Da brauchst du nicht bescheiden sein. Und scheinbar muss seine Tochter Aksa ihn auch öfters mal beobachtet haben beim Beten. Und als die dann von ihrem Vater auch ein Erbteil bekommt im Vers 19, da hört man aus ihrem Mund dieselben Worte. Gib mir einen Segen. Ein Mittagsland hast du mir gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen Quellen und die unteren Quellen. Da sagt Kaleb, meine liebe Tochter Aksa, nichts lieber als das. Wenn du zu mir kommst und willst Segen haben. Ich habe so viel Segen bekommen. Ich kann sehr viel weitergeben. Gott gibt nie knickrig, dass wir nicht genug kriegen könnten, wenn es um seinen Segen geht. Und das finde ich so an Kaleb faszinierend. Fünfmal heißt es in der Bibel von Kaleb, er ist mir völlig nachgefolgt. Von Timotheus heißt es, dass er völlig überzeugt war von dem, was Gott gesagt hat. Und ich sage dir, wenn du bestehen willst in deinem Leben, brauchst du eine Überzeugung. Du musst wissen, wo du stehst. Und du musst wissen, worauf du stehst. Auf dem Wort Gottes. Luther hat einmal gesagt, einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Glaubst du das? Wenn du Gott auf deiner Seite hast, dann bist du in der Mehrheit. Und der zweite Person, an die ich gern noch kurz erinnern möchte, das ist Daniel. Und ich möchte nur auf diese eine Sache aus dem Leben von Daniel hinweisen, wo er mir wirklich ein Riesenvorbild ist und ganz groß vor uns steht. Und das ist Daniel 6, Vers 11. Wir wollen die Verse zusammen lesen. Und als Daniel erfuhr, dass die Schrift aufgezeichnet war, ging er in sein Haus. Und er hatte in seinem Obergemach offene Fenster gegen Jerusalem hin. Und dreimal des Tages kniete er auf seine Knie und betete und lobpries vor seinem Gott, wie er vorher getan hatte. Da liefen jene Männer eilig herbei und fanden Daniel betend und flehend vor seinem Gott. Dann nahten sie und sprachen vor dem König, betreffs des königlichen Verbots, hast du nicht ein Verbot aufzeichnen lassen, dass jedermann, der binnen 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbitten würde, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach, die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Hierauf antworteten sie und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Weggeführten von Juda, achtet nicht auf dich, o König, noch auf das Verbot, welches du hast aufzeichnen lassen, sondern er verrichtet dreimal des Tages sein Gebet. Da wurde der König, als er die Sache hörte, sehr betrübt und er sann darauf, Daniel zu retten und bis zum Untergang der Sonne bemühte er sich, ihn zu befreien. Vielleicht war Daniel genauso alt wie Kaleb. Daniel war ein alter Mann. Es war der dritte König, unter dem er dient. Er hatte schon so viel erlebt. Und am Ende seines Lebens kommt noch eine Riesenprüfung. Und eigentlich ist es doch eine lapidare Sache. Und ich frage mich manchmal, was hätte ich gemacht? Wäre ich stehen geblieben? Also ich hätte in Sekundenschnelle einen Haufen Ausreden parat gehabt. Man kann ja auch bei geschlossenem Fenster beten. Man kann auch mal leise beten. Man kann auch zum Beten sich auf dem Klo einschließen. Man kann auch mal spazieren gehen, einfach draußen und beim Spazierengehen beten. Und es kann ja unmöglich Gottes Wille sein, dass er mich wertvollen Menschen jetzt durch den Tod hinwegnimmt, durch die Löwengrube. Daniel betet. Und es geht noch nicht mal darum, dass der Daniel gezwungen wird, seinen Glauben abzuschwören. Dass er sagen soll, ich glaube nicht mehr an Gott oder irgend sowas. Es geht um eine totale, lapidare Sache. Es geht, würden wir vielleicht sagen, doch um eine Nebensächlichkeit. Es geht um eine Angewohnheit. Er betet eben, natürlich. Und jetzt kommt so ein Befehl, dass man das eben mal 30 Tage nicht machen soll. Okay, dann machen wir eben am Tag vorher eine richtige geballte Gebetsgemeinschaft, ja, und dann pausieren wir mal 30 Tage und dann beten wir wieder richtig. Volle Kraft voraus. Also der Daniel betet weiter. Ich finde das so ergreifend, ja. Am Tag 1 geht er in sein Zimmer, macht die Tür auf, geht rein, so wie immer. Und vielleicht ist das ein guter Hinweis, dass wir auch ruhig dreimal am Tag beten sollten. Wir lachen immer über die Moslems, ja, die ihre Gebetsteppiche ausrollen, wann auch immer. Natürlich stehen wir nicht unter Gesetz, passt das bitte nicht so auf, ja. Aber dem Daniel war das wichtiger als alles andere. Für den muss das Gebetsleben so eine hohe Priorität gehabt haben, dass er sagt, am Tag 1, auf keinen Fall. Und er geht rein. Und dann hätte er doch wirklich sagen können, Mensch, ich lasse die Fenster zu. Jetzt will ich da gar nicht so viel reinlegen. Ja? Er macht jedenfalls wie immer die Fenster auf. Und das war keine Äußerlichkeit, sondern das zeigt in der Bibel, was ist denn für uns eigentlich Gebet? Gebet ist Vertrauen zu Gott. Er hat die Fenster nach Jerusalem geöffnet und er hat gesagt, ich sitze jetzt hier in der Pampa, in der Gefangenschaft und ich weiß genau, mein Erbteil, das ist dort hinten in Jerusalem. Und da ist der Gott, den ich anrufe und deswegen mache ich das Fenster auf, um deutlich zu zeigen, ich bete zu diesem Gott. Das Fenster zeigte nach Osten, oder steht es hier? Offene Fenster, zumindest gegen Jerusalem. Und dann hat er dreimal des Tages gebetet. Und vielleicht ist das eine Botschaft für unsere Zeit, dass wir das Gebet doch wieder sehr wichtig nehmen müssen. Wenn Daniel es riskiert hat, deswegen in die Löwengrube zu gehen, dann muss es doch für ihn eine immense Wichtigkeit gehabt haben. Dass er gesagt hat, auf keinen Fall, unter keinen Umständen dürfen wir das Beten aufgeben. Bitte komm zur Gebetsstunde in der Gemeinde. Es ist immens wichtig. Wir haben die Gelegenheit, zusammen zu beten. Und wenn du müde bist, dann wird Gott dich eine halbe Stunde wach halten. Das Gleiche gilt für alle anderen Formen des Gebets. Zu Hause, in der Familie, wo auch immer. Wir können ohne Gebet nicht leben. Und der Daniel betet frühs und mittags und abends und er wird abgeholt und er kommt in die Löwengrube und wie geht's aus? Schade, dass wir das Ende schon kennen, war Moritz? Er bleibt am Leben, er kann weiter beten. Und wie erbärmlich dieser König, der ihn retten wollte, der ein Gesetz erlässt und selbst dieses Gesetz nicht ändern kann. Wie erbärmlich sind die Menschen um uns herum. Vielleicht wirst du einen treffen, der dich retten will, aber du brauchst niemals einen Menschen für deine Rettung. Gott hat Daniel gerettet. Gott hat das Maul der Löwen verschlossen. Gott hat ein letztes Siegel über seinen Knecht Daniel gesetzt. Das finde ich so beeindruckend. Daniel und Kaleb, das sind zwei Personen, von denen ich nicht viel Negatives weiß aus der Schrift. die ihren Weg gegangen sind. Und in den 45 Jahren konntest du Daniel, den Kaleb, treffen und ihn fragen, Mensch Kaleb, was bewegt dich denn im Moment so? Was hat er geantwortet? Meine Abtei. Klaus, irgendwann ist es soweit, dann gehe ich zu Josua und dann werde ich ihm sagen, Josua, weißt du noch, damals, vor 45 Jahren, stell dir vor, jetzt ist es soweit. Was war das für eine Freude? Wie ist der Kaleb gestorben? Mit einem tiefen Frieden, einer tiefen Freude. Wie ist Daniel gestorben? Sie sind aufrecht gestorben. Lesen wir nochmal zum Schluss diesen Vers aus 2. Timotheus 3. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast.